Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckelei. Morde in Beziehungen oder Familien sind in Deutschland leider keine Seltenheit. Auch in unserem Podcast haben wir schon oft über Fälle gesprochen, in denen Menschen ihre Partner oder Eltern aus verschiedensten Gründen umgebracht haben. Meist sind die Taten die Folge jahrelanger Gewalt oder scheinbar aussichtsloser Situation.
Der Grund für den Mord, um den es heute geht, ist jedoch durch seine Banalität umso erschreckender. Ein Mann, 45 Jahre aus Trier, erdrosselt seine Ex-Freundin mit einem Schal, weil sie sich über ein Kuscheltier gestritten haben.
Wie es zu dem Fall kam und warum der Mann bereits wegen eines anderen Mordes hinter Gittern saß, darüber reden wir heute mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz. Hallo.
Ich grüße euch.
Rolf, die Tat ist inzwischen ja 13 Jahre her. Alles begann damit, dass bei der Räumung eines Dachbodens in Trier etwas gefunden wurde. Was war das?
Ja, es war in der Tat, dass auf dem Dachboden was gefunden worden ist, und zwar ja etwas sehr Spektakuläres, muss man sagen. Der Hausmeister, der war damals damit beauftragt, dass er den Dachboden aufräumen sollte. Das war im September 2016, also schon fast 10 Jahre inzwischen her. Und das Ganze spielte sich ab in einem Mehrfamilienhaus in Trier Nord. Und dann hat er in einer Ecke versteckt unter Decken die sterblichen Überreste einer Frau gefunden. Das hat sich dann erst später herausgestellt, dass es tatsächlich eine Frau war, die in diesem Haus, in diesem Mehrfamilienhaus in Trier Nord gelebt hatte und die 4 Jahre zuvor, also 2012, als vermisst gemeldet worden war. Und seitdem hatte man nichts mehr von der Frau gehört. Man muss dabei sagen, dass die Frau sich gerne im obdachlosen Milieu aufhielt und dass von daher auch sich zunächst niemand Gedanken gemacht hatte, dass sie womöglich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein konnte.
Das ist ja ein grausiger Fund. Was wissen wir denn über die 57-Jährige?
Ja, sie lebte allein in ihrer Wohnung. Und ich habe es schon eben gesagt, sie hielt sich gerne im obdachlosen Milieu auf. Sie hatte eine erwachsene Tochter, die aber längst nicht mehr zu Hause lebte. Und das Verhältnis zu der Tochter war wohl auch nicht so intensiv, dass sich die beiden regelmäßig gesehen hatten. Das schien zum damaligen Zeitpunkt ziemlich abgekühlt zu sein, das Verhältnis. Ein Grund dafür war, dass die Frau Alkoholprobleme hatte. Wie gesagt, sie trank sehr viel. Auch ihre Freunde waren aus dem obdachlosen Milieu und hin und wieder war auch der ein oder andere bei ihr zu Besuch und sie hat ihn dann auch bei sich übernachten lassen in der Wohnung.
Wie hat man denn die Frau identifizieren können?
Anhand des genetischen Fingerabdrucks wurde sie identifiziert. Ja, vielleicht sollte man zu der Frau noch sagen, dass sie zwar allein in der Wohnung lebte, aber sie hatte einen Betreuer, der ab und an nach der Frau schaute. Das war auch nichts Ungewöhnliches, dass sie mal eine Zeit lang weg war. Das hatte auch der Betreuer damals in der Gerichtsverhandlung gesagt, die dann später stattgefunden hat. Und meistens ist sie dann nach einigen Wochen oder einigen Monaten wieder aufgetaucht. Das war auch der Grund, warum sich zunächst niemand größere Gedanken gemacht hat, als die Frau im Jahr 2012 dann plötzlich tatsächlich verschwunden war.
Jetzt lag die Leiche der Frau ja 4 Jahre lang auf diesem Dachboden. Warum hat man sie so lange nicht gefunden?
Die Frau wurde zunächst mal in der eigenen Wohnung, ich sag's so, deponiert für 2 Tage. Der Täter hat sie auf ihr Bett gelegt und ist erst 2 Tage später hingegangen, hat sie in Decken eingewickelt und hat den Leichnam auf den Dachboden dieses Mehrfamilienhauses gebracht und dort in einer Ecke versteckt, abgelegt, muss man sagen, in einer Dachschräge. Über den verpackten Leichnam hatte er dann Katzenstreu ausgestreut, damit mögliche Gerüche eben nicht wahrzunehmen waren. Da niemand auf den Dachboden gegangen ist, beziehungsweise ganz selten mal auf den Dachboden gegangen ist, ist das auch nicht weiter aufgefallen da oben.
Wie liefen denn dann die Ermittlungen der Polizei?
Ja, sie kamen dem Täter erst durch eine Aussage der ehemaligen Freundin des Mörders dann auf die Spur. Die Frau hatte nämlich in Vernehmungen bei der Polizei ihren Ex schwer belastet und Details des Gewaltverbrechens in Trier geschildert. Sie war damals auch selbst in der Wohnung der Frau mit dabei. Die Frau, die umgebracht worden ist, vielleicht zu erklären, war die ehemalige Freundin desjenigen, der nachher wegen des Mordes an ihr auch verurteilt worden ist. Und die Freundin, die dann ausgesagt hatte, die den Täter belastet hat, war die aktuelle Freundin des Angeklagten. Ja, das Ganze soll damals eskaliert sein. Es ging um ein Kuscheltier, um Streit um ein Kuscheltier. Und dann soll der Angeklagte, beziehungsweise er ist ja auch später verurteilt worden, dann so genervt worden sein, dass er einen Wollschal genommen hat und seine ehemalige Freundin hinterrücks mit diesem Wollschal erdrosselt hat. Das Ganze, wie gesagt, soll aufgrund von irgendwelchen Eifersüchteleien eskaliert sein, schließlich an diesem Tag.
Und woher kannten die beiden sich?
Ja, die drei Beteiligten, muss man sagen, es waren ja zwei Frauen, die ehemalige Freundin, die aktuelle Freundin und der Mörder selbst, die kannten sich aus dem Obdachlosenmilieu, tranken da öfters zusammen, die feierten auch öfters zusammen, es waren also Bekannte aus dem Milieu. Der Angeklagte selbst, der war aus Sigmaringen im Donautal und das wurde dann im Prozess auch deutlich, der ist in sozial extrem schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Schon der Vater dieses Mannes war starker Alkoholiker und gewalttätig und er hat nicht nur die Mutter misshandelt, sondern auch die Kinder. Der Vater hat dann schließlich seine Firma beim Kartenspielen verloren und die Familie musste ständig umziehen, weil es eben an Geld fehlte. Ja, der Angeklagte kam dann auch ziemlich früh auf die schiefe Bahn, brach die Schule ab, er soff, stahl, raubte und prügelte. Und als er dann 14 Jahre alt war, wurde den Eltern das Sorgerecht entzogen und er kam in ein Heim für schwer erziehbare Jugendliche. Er ist dann daraus geflohen aus diesem Heim und ja, hat eine ganze Liste an Straftaten begangen, kam immer wieder ins Gefängnis auch. Und hat mehrere Therapien auch durchgemacht, die aber letztendlich nicht fruchteten. Er ist immer wieder straffällig geworden, bis er schließlich in Darmstadt wegen eines Gewaltverbrechens auch zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden ist.
Wir haben ja gerade schon drüber geredet, dass der Auslöser im Streit anscheinend ein Stofftier war. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, es war so eine Art, ich habe es eben angedeutet, Eifersuchtsdrama, muss man sagen. Die frühere Freundin, das spätere Opfer, soll immer wieder behauptet haben, dass sie von ihrem Ex, dem Täter, ein Stofffrosch mit rotem Herz geschenkt bekommen hat. Er hat das immer bestritten und darüber hat man sich dann wohl so in die Wolle bekommen und weil das Thema immer wieder auf den Tisch kam, hat es ihn letztendlich wohl so geärgert, dass er an diesem einen Tag beschlossen haben soll, seine ehemalige Freundin auch zu töten.
Und wie war dann damals die Stimmung beim Prozess? Du warst ja dabei, oder?
Ich war dabei und was mich so ein bisschen überrascht hat, dass erstaunlich wenig los war. Also das Zuschauerinteresse war eher gering im Vergleich zu anderen Prozessen. Was vielleicht noch interessant war, ist, dass die Tochter der Ermordeten als Nebenklägerin an der Verhandlung teilgenommen hat. Die Tochter, die hat sich Vorwürfe gemacht in dem Prozess, dass sie sich womöglich damals zu wenig um ihre Mutter gekümmert hat. Sonst wäre es womöglich gar nicht so weit gekommen. Sie hat auch gesagt, ich hätte sie davor warnen sollen, dass sie anderen Leuten immer großherzig sozusagen ihre Wohnung zur Verfügung gestellt hat, dass sie mit denen dort getrunken hat und dass sie die hat auch dort in der Wohnung übernachten lassen.
Der Mann, damals der Tatverdächtige, saß aber zum Zeitpunkt des Urteils schon im Gefängnis. Warum?
Ja, das Urteil in Trier war nicht das erste Mal, dass der Mann im Gefängnis saß. Ich hatte es eben schon gesagt. Und es war auch nicht das erste Mal, dass der Mann wegen eines Mordes verurteilt worden ist. Er saß damals schon in Haft, du hast es richtig gesagt, weil ihn das Landgericht Darmstadt Anfang 2015 wegen Mordes zu einer lebenslangen Haft verurteilt hatte. Und zwar hatte der Mann nach Überzeugung der Darmstädter Richter, im April 2012, also nur einen Monat nach der Tat, wegen der er in Trier angeklagt war, in Rüsselsheim einen Obdachlosen getötet. Nach einem Besäufnis soll er ihn mit dem Zimmermannshammer brutal erschlagen haben. Seine damalige Freundin wurde ebenfalls verurteilt in Darmstadt zu einer 12-jährigen Haft. Strafe. Das Interessante ist, das war eben die Freundin, die letztendlich ausgeplaudert hat, dass er zuvor in Trier seine Ex-Freundin getötet hatte.
Wurde sie jetzt auch wegen der Tat in Trier belangt?
Nein, sie wurde nicht wegen der Tat in Trier belangt. Sie war ja die Hauptbelastungszeugin. Sie hat übrigens im Prozess in Trier dann von ihrem Aussageverweigerungsrecht interessanterweise Gebrauch gemacht, Allerdings konnte die Aussage, die sie zuvor schriftlich gemacht hatte, beziehungsweise die sie bei der Polizei gemacht hatte und dieses Geständnis wurde dann verlesen im Trierer Prozess, das durfte verwendet werden. Also von daher hatte man ihre Aussage. Ja, der Mann ist dann natürlich in Trier auch wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe nochmal verurteilt worden. Und das Gericht hat den sogenannten Vorbehalt der Sicherungsverwahrung angeordnet. Das heißt, dass nach einer Verbüßung dieser lebenslangen Haftstrafe nochmal neu entschieden werden muss, ob von dem Mann weiter eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Wenn das so sein sollte, dann bleibt er auch nach der Verbüßung weiter in Haft.
Jetzt wird der Fall 2 Jahre nach diesem Prozess nochmal neu aufgerollt. Warum das denn?
Ja, es ist korrekt. Die Staatsanwaltschaft, die Trierer Staatsanwaltschaft hatte damals Revision gegen das Urteil eingelegt, weil die Kammer die besondere Schwere der Schuld verneint hatte. Das war eine Kritik, die der Bundesgerichtshof in Karlsruhe geteilt hat. Und deswegen hat der BGH dieses Trierer Urteil teilweise wieder aufgehoben, nicht das komplette Urteil. Es muss jetzt von einer anderen Kammer neu verhandelt werden. Und da wird nur geprüft, ob die besondere Schwere der Schuld vorliegt. Das heißt, besondere Schwere der Schuld, wenn eine Tat beispielsweise besonders grausam oder brutal war, kann diese besondere Schwere der Schuld angeordnet werden. Das heißt, dass dann der Täter nicht nach 15 Jahren entlassen werden kann, wie bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe, sondern frühestens nach 20 Jahren. Es gibt so sozusagen noch etwas on top obendrauf. Die Verurteilung des Mannes wegen Mordes, die bleibt auf jeden Fall bestehen. Daran wird sich nichts mehr ändern. Wie gesagt, in einer Neuauflage des Prozesses geht es nur noch darum, wird die besondere Schwere der Schuld in diesem konkreten Fall angenommen oder nicht. Das Ganze wird auch wahrscheinlich nur noch einen Prozesstag dann dauern und muss von einer anderen Kammer neu abgeurteilt werden. Das heißt, die Kammer, die damals das Urteil gegen den Mann gesprochen hat, die ist raus in diesem Verfahren.
Und was an dem Fall macht diese besondere Schwere genau aus?
Die besondere Schwere macht aus, dass die Tat besonders grausam oder brutal war. In dem Fall könnte es beispielsweise der Fall gewesen sein, weil die Frau überhaupt nicht mit einem Angriff gerechnet hat. Er hat damals seine ehemalige Freundin hinterrücks mit einem Wollschal erdrosselt. Das heißt, er kam von hinten, sie saß auf dem Sofa und er hat sie dann mit dem Wollschal erdrosselt. Erfüllt das Mordmerkmal der Heimtücke, weil sie eben keinesfalls mit einem Angriff des Mannes gerechnet hat.
Wissen wir, was bei der Tat genau die Rolle von seiner damaligen aktuellen Freundin war?
Sie hat nicht an der Tat selbst mitgewirkt, aber sie hat daran mitgewirkt, die Spuren zu beseitigen. Die Frau soll damals im Todeskampf wohl unter sich gemacht haben. Das wurde dann beseitigt. Alle Spuren, die auf ein mögliches Verbrechen hingedeutet hätten oder haben in der Wohnung, die wurden damals beseitigt.
Ein Mann erdrosselt seine Ex-Freundin, um einen Streit um ein Stofftier zu beenden. Obwohl er die Leiche gut versteckt, wird der Fall Jahre später trotzdem aufgeklärt und nun auch in Teilen neu verhandelt. Danke dir, Rolf, für die Infos.
Gerne.
Mehr Infos zu dem Fall und weiteren spannenden Kriminalfällen aus der Region Trier findet ihr auf volksfreund.de/spurensuche. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.